Ich will euch was zeigen. Hat mich echt beeindruckt. Gewaltig, oder? Also ihr müsst das mal auf euch wirken lassen, so, ne? Also ich mache es euch ein bisschen leichter. Ich stelle mal meinen Enkel noch davor. Dann wird es ein bisschen klarer. Ich habe extra Weitwinkel gemacht, ja? Also entfaltet schon seine ganze Wirkung, oder? Ich sehe so verständnislose Blicke. Also, na gut, meinetwegen. Ich gehe nochmal 30 Schritte weiter zurück und dann zeige ich es euch nochmal. Und 30 Schritte zurück mit Weitwinkel sieht das so aus. Also bin ich nochmal 100 Meter weitergegangen und dann kommt das. Manches, ihr Lieben, ist uns einfach zu groß. Und selbst wenn wir Weitwinkel aufstellen, können wir es nicht erfassen. Und mir geht das häufig auch mit bestimmten Worten so. Es gibt Worte, die sind so groß, dass ich sie einfach nicht erfasse. Zum Beispiel viele Worte von Jesus. Vielen Dank. Wir sind ja eigentlich gewöhnt so an kleinere Worte, sowas wie, ich esse Würstchen. So, das kann ich verarbeiten. Wir würden auch manchmal sagen, so eher banale Worte. So. Was man halt so simst. Verkürzt und klein und liked. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ihr würdet jetzt Worte suchen. Worte für euren Nachbarn zum Beispiel, die Bedeutung haben sollen. Also nicht im Sinne von, genau, ich esse jetzt Würstchen, sondern ein Wort, wo der andere von leben kann. Zumindest jetzt heute mal. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet jetzt also ein Wort finden, wo sozusagen eure ganze Familie von leben kann. Heute. Also so ein Wort, was so richtig die Kraft hat, Gemeinschaft zu schaffen. Oder ein Wort, was heilen kann. Also solche Worte, ja. Und jetzt stellen wir es uns nochmal weiter vor. Jetzt sucht mal Worte, die für eure ganze Umgebung bedeutsam, wichtig sind. Vielleicht sogar für Berlin. Gar nicht so einfach, ne? Wenn ihr jetzt... Vielleicht habt ihr schon was im Sinn, was für ein Wort, was ich sagen könnte, könnte für ganz Berlin eine Wirkung haben. Und jetzt mache ich es noch ein bisschen schwerer. Jetzt stellt euch ein Wort vor, das nicht nur im Dezember 2023 irgendwie relevant ist, sondern sogar noch in 10 Jahren. Habt ihr sowas zur Hand? Ich erinnere mich an ein Wort, da sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber, wisst ihr, wie es weitergeht? Ihr erinnert euch, meine Worte werden nicht vergehen. Also wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, kein Wunder, dass ich sie häufig nicht ganz gleich erfassen kann, wenn sie so groß sind. Mir ging das auch so mit dem Wort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Diese Offenbarung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kürzlich in einem Hauskreis stellte ich mal einfach die Frage, was bedeutet denn dieses Wort für euch so im Alltag, für euch ganz persönlich? Und es war merkwürdig zurückhaltend, das Gespräch. Also, mir kommt das Wort ja auch meistens im Sinn, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, die eine andere Weltsicht haben. So, dann kommt es mir häufig so in den Sinn, Jesus, der Weg. Ne? Aber ist es ein Wort, mit dem ich persönlich leben kann? Und da half mir das jetzt zu verstehen. Ich glaube, es ist eins der Worte, die sind so groß, ich muss es machen wie beim Windrad. Also, gehen wir mal ein Stück zurück. In diesem Fall würde ich mit euch ganz an den Anfang zurückgehen. wie wir es eben gehört haben. Wie beim Windrad also, um das ganze Große zu erfassen. Garten Eden, wir haben die Geschichte gehört, den sogenannten Sündenfall, den Bruch von dem Ganzen. Und ihr habt gehört, am Schluss steht vor dem Garten Eden ein flammendes Schwert. Kein Hineinkommen. Gott macht die Schotten dicht gegen alles Böse, gegen alle Lüge, gegen alles, was das verderben kann und was es nur missbrauchen kann. Gut, also der Weg ist zu. Im Garten Eden, das ist nicht nur, sag ich mal, paradiesisch, sondern das ist, wo du mit Gott, dem Schöpfer, vertraut spazieren gehst und alles zwischen euch ist in Ordnung. Und du selbst bist in Ordnung. Der Weg ist zu für alle, für die gesamte Menschheit. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg. Die Schöpfung war sehr gut. Wir haben das ja von der höchsten Prüfinstanz sozusagen bestätigt bekommen. Sehr gut. Und dann kommt in diese Schöpfung, die zutiefst wahr war, also im Sinne von zutiefst wirklich, im Sinne Gottes, genau der Bestimmung entsprechend. Da kommt jetzt die Schlange und sie bringt Betrug mit hinein, indem sie so Halbwahrheiten bringt, aber das Anliegen von ihr ist betrügerisch. Sie versucht dem Menschen etwas zu versprechen und reißt ihn rein und will ihn reinreißen. Und seitdem ist Wahrheit und Lüge nur noch in gemischter Form zu haben in dieser Welt. Böse und Gut mischt sich irgendwie immer überall rein. Die Sache ist, dass seitdem der Mensch der Schlange vertraute, also diese Grundlüge akzeptiert hat, scheint für den Menschen das Böse immer faszinierend und irgendwie plausibel vor allem. Die Argumente für das Böse sind zutiefst plausibel für uns, für Gott überhaupt nicht. Aber für uns, die wir einmal dieser Grundlüge gefolgt sind, durchaus. Es ist immer noch so, je näher wir dieser Bestimmung Gottes kommen und mit Gott in Frieden kommen, werden wir wieder wahr. Und die Lüge verliert diese prägende Kraft. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. In Person. Das heißt nur in einer Beziehung. Ich kann die Wahrheit nicht haben, wenn sie eine Person ist. Aber ich kann in Beziehung zu ihr sein und mich prägen lassen. Und dann ist da noch der Baum des Lebens. Und zwar nicht nur im Sinne von existieren, was wir manchmal so denken, Würstchen und Wein oder so, sondern im Sinne von einer Fülle des Lebens. Und Leben, wenn, wie Gott es gedacht hat, ist immer auch Gemeinschaft, ist immer Verbundenheit. So, und dieses Leben, was dort symbolisiert in diesem Baum des Lebens, das ist ewig und unzerstörbar. Und jetzt stellt euch mal vor, unzerstörbares Leben in der Hand des Bösen. Katastrophe. Ich bin das Leben, sagt Jesus Christus. Ich bin dieses Leben, das Unzerstörbare, das Ewige. Derselbe Weg, auf dem Gott uns nahe gekommen ist, Mensch geworden ist, das ist genau dieser Weg, in dem ich auch zum Vater komme. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Jesus sagt, vertraut darauf. Das gute Haus, da wohnen wir ja ziemlich JWD. Das haben ja einige schon mitbekommen. Ich finde eigentlich, wir wohnen ziemlich eindeutig. Aber ihr glaubt nicht, sobald ihr in die Uckermark kommt, spielen die Navigationssysteme verrückt. Irgendwie fahren Leute auf den krummsten Wegen zu uns und manche finden uns gar nicht. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Du biegst einfach von der Autobahn ab, dann fährst du in einen größeren Ort, dann in einen kleineren Ort, dann in eine Siedlung, dann wieder raus und irgendwo am Ende, genau, ist das gute Haus. Eigentlich ganz einfach. So, jetzt haben sich öfters Leute verfahren auf dem Weg in die Uckermark, also Präsibirien. Und dort an dieser Stelle haben wir jetzt eingesetzt und gesagt, wir müssen das verbessern. Ich habe eine Fahrbeschreibung gemacht, die aus allen Himmelsrichtungen eindeutig ist. Ganz einfach formuliert. Und jetzt ist es, wenn jemand zum ersten Mal ins gute Haus will, dass ich sage, ey, vertraut den Navis nicht so sehr, schaltet die am Rand der Uckermark aus und nehmt den Zettel zur Hand. Vor einiger Zeit, passiert dann auch öfters, aber in diesem Fall nehme ich es als Beispiel, kommt wieder jemand zum ersten Mal und irgendwann kommt der Anruf, ja also irgendwie finden wir es nicht. Und irgendwie ist das so weit und wir sind hier mitten in der Walachei und es ist lauter Kopfsteinpflaster und irgendwie geht gar nichts mehr. Und da sage ich, seid ihr der Fahrbeschreibung denn gefolgt? Naja, wir hatten halt das Navi an und dann haben wir es halt auch nicht ausgemacht. Aber jetzt finden wir uns nicht mehr zurecht. Und da habe ich etwas bei gelernt. Ich hatte sie danach gefragt, aber grundsätzlich hättet ihr schon meiner Fahrbeschreibung vertraut. Ja, natürlich wussten wir, dass du uns da was Richtiges sagst. Ist komisch, ne? Also es ging nicht um die Frage, ob sie die richtige Fahrbeschreibung haben und auch nicht, ob sie sozusagen glauben, dass das richtig ist. Aber du musst ihr schon folgen. Wenn Jesus sagt, vertraue mir, meint das nicht, ja, Jesus hat doch schon recht gehabt, ne? Sondern es sagt, lass dich davon prägen, folge ihm Schritt für Schritt mit deinem Leben. Dann ist das dein Weg. Es nützt nicht zu wissen, der Weg ist richtig, wenn du ihm nicht folgst. Aber wie kann ich denn einer Person als Weg folgen? Wie kann eine Person ein Weg sein? Da fiel mir ein Beispiel ein. In Berlin gibt es doch so wunderbare Museen. Und also stellt euch mal ein Museum vor, die ganzen Errungenschaften einer Nation, all die Erkenntnisse und Schätze. Und jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist das deine Sehnsucht und dein Wunsch, die doch einmal zu sehen. Aber die sind so empfindlich, diese Errungenschaften, tabu für die Öffentlichkeit, kommt keiner ran. Also die sind da, Fotos gibt's auch und auch Erzählungen. Alles absolut gesichert, modern gesichert, kein Rankommen. Nun ist in deiner Schulklasse, versetzen wir euch mal ein bisschen in die Jugend, in deiner Schulklasse ist aber der Sohn vom Direktor vom Museum. So, und du stehst mit ihm gut, ihr versteht euch prima, Kumpel. Und du erzählst ihm, ach, wenn ich das mal sehen könnte. Und immer wieder. Und eines Tages sagt er, ach komm, ich weiß noch zwei andere, denen geht es genauso. Wir gehen mal heute zu meinem Vater. Er geht durch die Anlagen, hat da so ein Kärtchen, geht durch die ganzen Sicherheitsanlagen, ja, und dann kommt der Sicherheitschef. Vorher, dicker Schrank, kein Durchkommen. Stopp, hier ist Tabu. Und dann sieht er, ah, Kevin, du bist es. Ja, okay, klar, du kannst rein, aber hier die anderen. Und alle stellen sich ganz dicht an den Kevin ran. Und Kevin sagt, ja, die gehören zu mir. Versteht ihr, alle sind ganz, ganz dicht, dass man eigentlich einen Eindruck hat, da geht nur Kevin rein. Okay, naja, okay, gehst zum Vater. Sicherheitschef lässt tatsächlich Kevin mit seinem Anhang rein. Was ist der Weg ins Museum? Der Sohn. Halte dich so dicht an den Sohn, häng dich an ihn, dass du praktisch eins wirst mit ihm. Das ist der Weg hinein. Dein Weg. Andere Chance hast du nicht. Mir ist aufgefallen bei dem Zusammenhang vom Johannesevangelium, ist euch vielleicht auch, wenn ihr es schon mal gelesen habt, ich habe ja gesagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, kommt mir häufiger eher in Diskussionen, wenn ich mich mit anderen auseinandersetze in den Sinn. Überraschend finde ich, dass der Zusammenhang einer ist, wo Jesus gar nicht in der Öffentlichkeit predigt, sondern er spricht zu dem engsten vertrauten Kreis, zu den Jüngern. Und zwar den kleinen 12 Jüngern. Und zwar ist es das letzte Mal, als sie zusammen sind. Abendmahl. Wie es heißt, in der Nacht, als er verraten wurde. Und jetzt hatte sich Jesus gewünscht, einmal noch mit ihnen zusammen zu sein. Diese ungestörte Gemeinschaft zu haben, zu feiern, toll zu essen und es genießen. Und jetzt denke ich in so einer festlichen Stimmung immer, also jetzt nichts Problematisches ansprechen. Nicht die Stimmung verderben. Und diese Atmosphäre ist es genau, in der Jesus erstens sagt, und einer von euch verrät mich. Ja, die Stimmung ist hin, oder? Vor allen Dingen fragen sich jetzt alle, ja, wer ist es denn nun? Und sie merken ja alle die Spannung, in der dieses Essen geschieht. Und dann setzt Jesus noch weiter fort, nämlich da ist einer in der Gruppe, das ist ein Fels, sprichwörtlich, namentlich, ne? Petrus. Und Jesus sagt zu dem Fels, dein Leben willst du für mich lassen? Denn das hatte Petrus angekündigt. Er sagte, Jesus, wir sind so viel mit dir durch dick und dünn gegangen. Du bist mir so wichtig. Ich setze alles für dich ein. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Nicht gut für die Stimmung und vor allen Dingen nicht gut für Selbstvertrauen. Aber sehr gut, wenn ich jemanden vorbereiten will, nicht in einen tiefen Abgrund zu fallen, wenn es geschieht. Er hatte übrigens all den anderen Jüngern auch angekündigt, ihr werdet mich alle verlassen. In dem Moment, wo ich euch am nötigsten hätte, macht ihr euch aus dem Staub. Und wir reden hier nicht von irgendwem, sondern von den Vertrautesten, also dem engsten Kreis. So, jetzt würde ich ja erwarten, kommt als nächstes, dass Jesus sagt, Leute, also wer nicht in einer schwierigen Situation bei mir ist, der kann mir auch gestohlen bleiben. Jetzt wissen wir, was mit von euch zu halten ist, lasst mal gut sein, geht mal eure Wege. Und Jesus sagt als nächstes, euer Herz erschrecke nicht. Im Griechischen ist es noch ein bisschen stärker, euer Herz werde nicht erschüttert. Und ich könnte mir vorstellen, von all dem, was Jesus angekündigt hatte, war das das Erschütterndste. Nicht, dass in dieser Welt ganz furchtbare Dinge passieren und passieren werden. Nicht, dass die Lügenpropaganda offensichtlich die Straßen beherrscht und intellektuelle Leute dazu bringt, voller Hass und Aggression auf einmal auf den Straßen rumzuschreien und den Tod zu wünschen. Nicht, dass irgendwie sogar noch vor Gericht und vor Gremien auf einmal offensichtlich die Unwahrheit triumphiert. Nicht, dass irgendwie doch Gewalt und Tod letztlich doch herrschen. Sondern die Erschütterung, dass selbst die, die Jesus kennengelernt haben, wenn der Druck groß genug ist und die Finsternis, auf einmal zusammenklappen. Euer Herz werde nicht erschüttert. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut mir. Ich habe mühsam lernen müssen, dass nicht das Entscheidende in unserem Leben immer wieder ist, dass ich alles verstehe. Wir können vieles nicht verstehen. Aber zu vertrauen, das ist das Entscheidende. Die Jünger verstehen in diesem Moment ganz wenig. Und Jesus sagt ihnen auch nicht, Mensch, versteht doch mal, was ich hier vorhabe, sondern vertraut mir. Vertraut dem Vater. Und dann setzt er sein Gespräch so fort, als wenn es weder ihre Schwachheit noch die Gewalt noch die Lüge, zumindest, dass das nicht irgendwie relevant ist für die Verbundenheit mit Christus. Er setzt einfach sofort, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Also ihr lieben Berliner, keine Wohnungsnot im Haus des Vaters. Das ist doch mal eine aktuelle Botschaft. Und vor allem, die Wohnungen sind alle vorbereitet, renoviert. Und wenn ich so denke, boah, die ist wohnfertig sozusagen, da ist jemand dabei, hat der Zimmermann gelernt, der weiß was davon. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hat er nicht gerade gesagt, dass alle weglaufen? Es ist, als wenn das überhaupt nichts ändert. Als wenn es da etwas darin gibt, was unerschütterlich ist. Und wo ich hingehe, das wisst ihr. Und den Weg wisst ihr auch. Und Thomas, ein Freund von mir, sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, es genügt uns dann. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Euer Herz werde nicht erschüttert. Aber wie geht denn das, wenn das Chaos um uns herum anfängt, so richtig Kraft aufzunehmen und alles durcheinander geschüttelt wird? Dann sind diese Worte, die folgen, die Ausrüstung dafür. Erstens ist es dieses wunderbare Wort von Jesus, der sagt, werdet nicht erschüttert. Und wenn Jesus das zu dir sagt, dann kommt gleichzeitig auch die Kraft Gottes damit. Jesus sagt ihnen und stellt ihnen etwas vor Augen, was eben nicht erschütterlich ist. Und das ist, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wisst ihr, alles, was danach gerade folgen wird, scheint das in Frage zu stellen. Das Chaos, was dann ausbricht, am Kreuz scheint doch Jesu Weg zu Ende zu sein. Da ist finito. Und die Wahrheit gewinnt doch offensichtlich nicht. Der Gerichtsprozess stellt fest, Jesus ist ein Krimineller. Gut, korrupt, aber Gerichtsurteil. Und die Öffentlichkeit, die Mehrheit der Leute, die brüllt, die ist empört. Nicht mal eine Demokratie hätte für ihn entschieden. Propaganda siegt. Manchmal besiegt sie ganze Völker und beherrscht sie. Und am Tod, am Kreuz, ist nicht da das Leben von Jesus vorbei? Vertraut mir, werdet nicht erschüttert. Das ist das Wort, was Jesus genau angesichts dessen sagt, was alles passieren wird. Er gibt das seinen Jüngern mit, weil er ihnen etwas gibt, was sie durch diese Zeit tragen kann. Jesus gibt ihnen das eine mit, was sie wissen müssen. Golgatha ist keine Sackgasse, sondern ein Durchbruch. Hier ist die Wahrheit, die aller Spott der Intellektuellen eben nicht beseitigen kann. Und wenn die Wahrheit noch mehr untergraben wird, dann bleibt sie die Wahrheit, die der Lüge entgegensteht. Und die Wahrheit bleibt. Sie ist ewig. Und hier ist der Tod, hier ist das Leben, das auch der Tod nicht nehmen kann. Das Leben, das stärker ist als Gewalt und Tod. Er aufersteht. Hier ist der Felsen im Chaos, sogar im Scheitern. Und hier, lieber Bruder, lieber Freund oder Freundin, hierher musst du zurückkommen, wenn du abgekommen bist. Zu Jesus. Das ist der Ort, wo du wieder deinen Halt bekommst und wo du das durchstehen kannst, weil er es hält und durchsteht. Das ist der feste Punkt, der nicht fortgerissen wird. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Und das ist das, was ihr allem, was euch erschüttern will, entgegensetzen könnt. Amen.